Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallöchen und herzlich willkommen bei Reporter Insights. Mein Name ist Joanna Rettich. Ich moderiere diesen Podcast ab jetzt alle zwei Wochen im Wechsel mit Tom Gatt. Wir sprechen hier über große Recherchen und stellen unseren Gästen und Gästinnen Fragen zum Journalismus, die ihr euch vielleicht auch stellt. Und ich will gar nicht lange rumquatschen, sondern direkt zu unserer Gästin überleiten. Heute ist Lena Kampf bei uns. Sie ist Investigativjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung und leitet dort stellvertretend das Ressort, wer hätte es geahnt, investigative Recherche. Mit Lena will ich heute über ihre Recherche zu einem ziemlich aktuellen Fall sprechen, nämlich der um den grünen Politiker Stefan Gelbhaar. Außerdem will ich wissen, was man bei der Recherche von möglichen MeToo-Fällen beachten muss und wie Lena Reportagen schreibt, wenn sie schon vorab mit einer Klage gegen ihre Texte rechnet. Vielleicht habt ihr nicht alle die Berichte zu den Vorwürfen gegen Gelbhaar gelesen oder es ist auch schon ein bisschen her. Ich ordne das einfach mal ganz kurz ein. Stefan Gelbhaar war Bundestagsabgeordneter für die Berliner Grünen. Mitte Dezember letztes Jahr hat es dann Vorwürfe gegen ihn gegeben. Er soll sich Frauen gegenüber übergriffig verhalten haben. Die Vorwürfe hat es erstmal nur innerhalb der Partei gegeben, sind dann aber auch öffentlich geworden. Und zwar, weil der RBB darüber berichtet hat. Der hatte mit einer Frau gesprochen, einer in Anführungszeichen Anne K., die Gelbhaar sexualisierte Gewalt vorgeworfen hat. Später hat sich dann aber herausgestellt, die Frau hat nie existiert. Heute geht man davon aus, dass sich die grüne Bezirkspolitikerin Shirin Kresse diese ganzen Vorwürfe ausgedacht und eben als diese Anne K. mit dem RBB gesprochen hat. Gelbhaar und der RBB haben auch Strafanzeige erstattet. So, das jetzt erstmal vorab. Am 12. März ist dann ein langer Text in der Süddeutschen Zeitung erschienen, der genau den Fall nochmal in Ruhe betrachtet. Lena hat ihn zusammen mit Vivian Timmler und Ralf Wiegand recherchiert und geschrieben. Hallöchen, liebe Lena.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich würde auch direkt einsteigen, liebe Lena. Und zwar, über die Causa Gelbhaar wurde überall berichtet, seit im Dezember die Vorwürfe bekannt wurden. Die ganze Sache fiel ja auch mitten in die Bundestagswahl und war deswegen irgendwie super stressig. Was wolltet ihr jetzt mit eurer Recherche anders machen?
Ja, also wir haben tatsächlich ja schon im Januar dann angefangen zu recherchieren und da stand ja im Raum, dass Stefan Gelbhaar Opfer einer größer angelegten Intrige geworden ist. Da waren gerade aufgeflogen, dass die eidesstattliche Versicherung, die dem RBB für seine Berichterstattung vorlag, eben mutmaßlich gefälscht ist. Und er galt so ein bisschen als ein MeToo-Opfer in Deutschland. Und tatsächlich sind diese Vorwürfe bei allem, was man weiß, auch falsch. Gleichzeitig war es aber so, dass die Bundespartei, der Vorstand in einer Pressekonferenz zu dem Thema auch gesagt hat, es gibt weitere, ich glaube, es waren 7 Frauen, die an ihren Vorwürfen festhalten, die sie der internen Ombudsstelle gemeldet haben. Und wir haben in dem Fall uns natürlich die Frage gestellt, und die hat sich ja geradezu aufgedrängt, wie passt das zusammen? Also auf der einen Seite diese falschen justiziablen Vorwürfe und auf der anderen Seite weitere Frauen, die an Vorwürfen festhalten. Was ist also da los? Und das ist natürlich eine interessante Ausgangslage für uns. Grundsätzlich war es erstmal so, dass wir tatsächlich das Rechercheinteresse hatten, zu gucken, wer hängt denn in dieser Intrige mit drin? Weil da gab es verschiedene Namen, die da kursiert sind. Also mögliche Spuren, dass das eben größer organisiert worden sein könnte. Und wir haben aber im Laufe der Recherche relativ schnell festgestellt, dass es doch für einige dieser, sag ich mal, Merkwürdigkeiten in dem Fall durchaus, einfach wenn man sich den Kontext angeschaut hat, Erklärungen gab. Können wir gleich im Einzelnen nochmal drauf kommen. Und vor allen Dingen ist es uns gelungen, mit einigen dieser Frauen zu sprechen, die an ihren Vorwürfen festhielten, beziehungsweise die sich gar nicht bei der Ombudsstelle gemeldet hatten. Wir haben mit sehr, sehr vielen Personen aus der Partei gesprochen und hatten das Gefühl, dass es eben nicht schwarz-weiß ist. Also ja, Stefan Gelbhaar ist Unrecht getan worden. Und auf der anderen Seite ist das Bild ein bisschen komplizierter und das haben wir versucht darzustellen.
Also ihr seid aber grundsätzlich, also die Eingangsthese für euren für eure Recherche war schon die Intrige.
Genau, also es war erstmal das, die Frage, was steckt dahinter, wie kann das passieren? Wer steckt dahinter? Und also meine Kollegin Silvia Timmler war schon viel länger an dem Fall dran, die ist ja auch Grünberichterstatterin, die kannte Stefan Gelbhaar auch aus ihrer Berichterstattung in Berlin. Die war schon länger sozusagen dran oder hatte das sich mit angeschaut. Und ich bin dann eben eingestiegen, als klar war, okay, da könnte so eine politische Intrige im Raum stehen oder da steht eine Intrige im Raum und gleichzeitig gibt es weitere Vorwürfe. Also wie passt das zusammen? Was ist jetzt Intrige? Was sind diese Vorwürfe auch ausgedacht? Hätte ja auch sein können. Wir sind sozusagen ergebnisoffen rangegangen, aber grundsätzlich wollten wir der Intrige nachgehen, genau.
Wenn wir das jetzt mal von der journalistischen Seite betrachten, ihr schreibt ja auch am Anfang, dass für Zwischentöne und gründliche Aufklärung keine Zeit war. Und innerhalb der journalistischen Bubble hat ja auch diese Berichterstattung des RBB für so einen riesen Eklat gesorgt. Gelbhaar hat ja dann auch am Ende gegen den RBB geklagt. Und wie du jetzt auch gerade schon erwähnt hast, gab es aber eben noch die Vorwürfe der anderen Frauen. Ihr schreibt darüber eben auch genau in eurem Text. Und ich würde sagen, wir hören da vielleicht mal kurz rein.
Reingehört. Es ist aber nicht nur ein Totalschaden für den Journalismus, der hier angerichtet wurde, sondern auch für jene Frauen, deren Vorwürfe noch im Raum stehen, aber nun keine Rolle mehr zu spielen scheinen. Sie sind bis heute nicht aufgearbeitet, marginalisiert durch den Wirbel um eine rechtswidrige Berichterstattung und die folgenden Spekulationen, ob dahinter nicht eine große politische Intrige steckt. 7 Frauen, das teilte der Bundesvorstand der Grünen Ende Januar mit, hielten zu jenem Zeitpunkt gegenüber der parteiinternen Ombudsstelle an ihren Vorwürfen gegen Gelbhaar fest. Viele Frauen fühlen sich daher inzwischen alleingelassen von ihrer Partei, die wie keine andere für den Kampf gegen Sexismus steht und die sich einen respektvollen Umgang zwischen Parteimitgliedern selbst vorschreibt.
Ja, wie du eben ja schon gesagt hast, habt ihr lange mit diesen Frauen gesprochen. Und die beschreiben da mehrere Situationen, in denen Gelbhaar ihre persönlichen Grenzen überschritten haben soll. Eine Hand auf dem Knie, an der Hüfte, Kommentare zum Aussehen, seltsame Nachrichten nachts auf Instagram. Viele waren zu dem Zeitpunkt ja auch noch ziemlich jung, am Anfang ihrer politischen Karriere, wie man ja auch so schön sagt. Wie habt ihr denn jetzt sichergestellt, dass ihr euch mit diesen Vorwürfen, die ihr ja in eurem Artikel auch ansprecht und wiedergebt, nicht selbst angreifbar macht?
Du meinst, dass wir die Berichte schon am Ende vor Gericht halten können?
Genau.
Ja, also erstmal ist natürlich ein anderer Gedanke da. Erstmal prüfen wir diese Vorwürfe so gut wir es können. Wir sind keine Ermittlungsbehörde. Wir haben keine Möglichkeit, jetzt irgendwelche Handys zu durchsuchen oder jemanden überwachen zu lassen oder sowas, was man jetzt, muss man sagen, in dem Fall bei der Vorwurfshöhe natürlich auch, würden das Ermittlungsbehörden auch nicht machen. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Die Sachen, die geschildert wurden, sind nicht strafrechtlich relevante Dinge, also es geht hier nicht darum, dass Stefan Gelbhaar Frauen sexuell belästigt hat, sondern es geht um aus Sicht der Frauen um Grenzüberschreitungen und Grenzverletzungen. Und das aber schon in einem Maß, dass man sagen könnte, da ist zumindest irgendwie eine Art Muster zu erkennen. Wir haben mit 8 Frauen gesprochen, die uns das eben auch eidesstattlich versichert haben und drumherum natürlich noch mit sehr, sehr vielen anderen Personen gesprochen. So, das jetzt sozusagen einmal zur Ausgangslage. Und wenn wir dann mit solchen Frauen in Kontakt kommen, dann ist das meistens ein längerer Prozess. Das kommunizieren wir auch relativ klar. Denn dann wollen wir alles wissen. Also wir wollen wissen, wann haben die sich das erste Mal getroffen? Was wussten die vielleicht schon noch über Stefan Gelbhaar? Mit wem haben sie sonst noch über diese Vorwürfe geredet? Was gibt's an Belegen? Gibt es zum Beispiel Menschen, die irgendwas gesehen haben könnten? Gibt es Nachrichten? Gibt es Fotos? Gibt es wie auch immer. Also wir versuchen halt sozusagen auf der einen Seite eben zu schauen, gibt es Belege für diese Kontakte und aber auch gibt es Widersprüche, ja. Und das ist gar nicht so selten, dass natürlich jetzt auch insbesondere in dem Umfeld und auch bei der Vorwurfshöhe sind Frauen, denen diese Begegnung unangenehm waren, aber die jetzt ja nicht traumatisiert sind oder sowas, ja. Dass die natürlich weiter zum Teil auch mit Stefan Gelbhaar Kontakt hatten, auch auf eine freundliche Art und Weise. Das ist gar nicht so unüblich, weil sie natürlich in einer Partei waren und ja auch oftmals einen Moment gebraucht haben, zu realisieren, das war jetzt irgendwie komisch und unangenehm, aber was mache ich jetzt eigentlich damit? So, ja. Aber all das lassen wir uns von denen schildern. Also genau auch diese inneren Überlegungen. Und lassen uns natürlich, wenn jetzt zum Beispiel in einigen dieser Fälle ein Chatverlauf da war, aus dem auch klar hervorgeht, auch das muss man sagen, dass sie immer wieder auch geantwortet haben, auch freundlich geantwortet haben. Und dann fragen wir, warum? Warum haben sie sich da so und so verhalten? Und dann versuchen wir eben zu gucken, ist die Antwort irgendwie plausibel? Ist die Frau glaubwürdig? Ist die Antwort glaubhaft? So. Wir machen uns ein Bild sozusagen von den Gesamtumständen. Das ist total wichtig. Wir treffen uns auch immer persönlich mit diesen Personen, weil wir natürlich so einen Gesamteindruck auch haben wollen. Und wir versuchen immer mit anderen Leuten zu reden, die vielleicht was gesehen haben könnten oder auch denen etwas erzählt wurde. An was erinnern die sich noch? So dass man eben auch sagen kann, das war jetzt in dem Fall ja auch besonders wichtig, weil ja die Vorwürfe schon öffentlich waren. Springt da jemand auf den Zug auf oder hat die eben schon vorher über diese Sachen geredet? Das ist ein total wichtiges Indiz.
Du hast ja gerade über die eidesstattliche Versicherung auch gesprochen. Kannst du das einmal kurz erklären, was das ist? Für viele klingt das ja immer so, als wäre das irgendwie das absolute Go-To, wenn man investigativ recherchiert.
Ist es auch. Also es ist am Ende, sind die eidesstattlichen Versicherungen erstmal ganz technisch gesehen unser Mittel zur Glaubhaftmachung vor Gericht. Wenn wir angegriffen werden für bestimmte Äußerungen in unseren Texten, dann müssen wir dem Gericht zeigen, dass wir Quellen für diese Äußerungen haben, beziehungsweise auf was wir diese Berichterstattung stützen. Und das sind dann eben die eidesstattlichen Versicherungen, mit denen wir zeigen, das ist die Person, mit der wir gesprochen haben, die hat uns das und das versichert und so geben wir das im Text eben deshalb wieder. Und eidesstattliche Versicherungen sind insofern auch für uns wichtig, weil es zeigt, dass die Quellen das auf eine Art ernst meinen. Also wir beraten die nicht juristisch, aber wir klären sie natürlich darüber auf, was ist eine eidesstattliche Versicherung, was passiert, wenn sie uns das geben und unterzeichnen. Dann sind sie ja bereit, auch sich ein Stück weit zu enttarnen. Ja, sie bleiben dann, wenn das vor Gericht geht, dem Gegenüber nicht mehr anonym, sondern ihr Name wird dort eben, taucht dort auf. Das heißt, es geht jetzt in dem Fall Herr Gelper weiß, mit wem wir gesprochen haben. Wenn die Quellen bereit sind, diesen Schritt zu gehen, dann trägt das unglaublich zu ihrer Glaubwürdigkeit bei. Das heißt aber nicht, dass wenn jemand nicht bereit ist, das zu machen, dass sie unglaubwürdig sind. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum man das nicht machen möchte oder machen kann. Dazu komme ich gleich. Und die eidesstattliche Versicherung ist, wenn sie uns gegeben wird, nicht strafbewehrt. Also die können uns sozusagen alles unterzeichnen. Sie ist aber dann entfaltet ihre Wirksamkeit, wenn wir sie eben vor Gericht abgeben.
Also wenn gegen euch geklagt wird und ihr das dann sozusagen...
Genau, vorlegen, wenn wir es vorlegen. Dann ist es so, dass die Frauen oder die Quellen an sich, die Personen, die uns das gegeben haben, sich strafbar machen könnten, wenn sie eine falsche eidesstattliche Versicherung ausgestellt haben. Das heißt, man muss extrem darauf achten, die Quellen, aber auch wir. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich vorher gesagt hat, dass man das alles prüft. Ist nicht nur für uns wichtig, ist auch für die Quellen wichtig, dass in den eidesstattlichen Versicherungen wirklich das Geschehen präzise beschrieben ist. Wenn man davon ausgeht, und da können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden, die lügen uns nicht an, aber passieren, das kann ja trotzdem, können da unpräzise Sachen drin sein, oder es waren irgendwie doch anders, es war ein anderer Tag, also, oder man meint, etwas sei so gewesen, aber man ist sich nicht sicher, deswegen führen wir so intensive Gespräche. In den eidesstattlichen Versicherungen dürfen nur Dinge auftauchen, über die man sich absolut sicher ist. Und die auch idealerweise nachvollziehbar sind, zum Beispiel anhand von Chat-Nachrichten oder so. Und wenn sich die Quellen nicht sicher sind, genau an sich an etwas zu erinnern, dann sagen wir denen auch, dann schreiben sie rein, dass sie sich nicht genau erinnern. Das ist total wichtig.
Aber wenn jetzt eine Person eine eidesstattliche Versicherung unterschreibt, die ja gar nicht existiert, wie lässt sich das denn einordnen? Also das heißt doch im Umkehrschluss, dass die eidesstattliche Versicherung eben nicht das absolute Go-To ist.
Du meinst mit Anne K.?
Genau.
Naja, es liegt ja der Fehler bei den Journalistinnen. Die haben ja nicht geprüft, ob es Anne K. überhaupt gibt. Also wir lassen uns Ausweise zeigen und wir können dann sehen, dass die Person, mit der wir sprechen, diejenige ist, die auf dem Ausweis zu sehen ist. Natürlich kann sie sich trotzdem die Geschichte ausgedacht haben, aber deswegen versuchen wir natürlich das, was wir können, eben zu überprüfen. Am Ende, wenn jemand wirklich mit hoher krimineller Energie arbeitet und sich eine Geschichte ausdenkt, dann sind wir natürlich auch nicht vor Betrug gefeit. Aber wir stellen zumindest sicher, dass die Person, die eidesstattliche Versicherung unterzeichnet, auch diejenige ist, mit der wir sprechen. nicht mal das hat der RBB ja gemacht. Der größte Fehler aus meiner Sicht, den die gemacht haben, ist, dass sie ihre Quelle nicht getroffen haben.
Da sind wir, glaube ich, gerade schon an einer ganz guten Stelle. Also ihr habt ja das, was ihr veröffentlicht habt, nennt man in der Fachsprache ja auch Verdachtsberichterstattung. Das heißt, JournalistInnen berichten über ein mutmaßliches Vergehen. Und da gibt es auch noch keine Gerichtsurteile. Also die ganze Sache ist juristisch weder bewiesen noch widerlegt. Und muss ja nicht mal strafrechtlich relevant sein, wie jetzt in dem Fall Gelbhaar, wie du ja auch schon gesagt hast. Kannst du mir einmal grundsätzlich die Gütekriterien von guter Verdachtsberichterstattung erklären?
Also das Wichtige ist, dass wir ein Mindestmaß an Beweistatsachen haben. Und das, da geht es eben auch um die eidesstattliche Versicherung. Also Beweistatsachen im Sinne von Belegen. Haben wir sozusagen ausreichend Belege, um eine Sache tatsächlich berichten zu können? Das ist ein bisschen eine Ermessensfrage, aber das, da sind eben die eidesstattlichen Versicherungen ein ganz, ganz wichtiges Mittel. Unsere Beweisgrundlage sozusagen. Dann haben wir sorgfältig recherchiert, also alles geprüft, haben wir das, was die Personen, denen wir sprechen können, haben wir die angerufen, haben wir, wie gesagt, diese Berichte der Frauen außerordentlich geprüft und so weiter. Also die Sorgfalt der Recherche und vor allen Dingen auch, sind wir ergebnisoffen da reingegangen. Also sind wir auch Sachen nachgegangen, die zum Beispiel Herrn Gelbhaar entlasten, auch schon in der Recherche, das ist total wichtig so. Dann in der Darstellung, also ist es natürlich, dass wir dann eben auch ausgewogen berichten müssen. Alles, was Herrn Gelbhaar entlastet soll, muss in den Text. Und haben wir Herrn Gelbhaar, ich sage es jetzt am Fall Gelbhaar, aber genau, haben wir der Person, gegen die sich die Vorwürfe richten, ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben? Also haben wir ausreichend konfrontiert, auch ausreichend detailliert? Er muss sich natürlich verteidigen können auch. Wenn wir nur sagen, es gibt 8 Berichte, was sagen Sie dazu? Dann ist es nicht ausreichend. Die Konfrontation ist schon sehr, sehr wichtig, eben auch ausreichend Zeit zu geben. Und dann ist diese Stellungnahme, ist auch ein Kriterium für Verdachtsberichterstattung, ist diese Stellungnahme auch eingeflossen? Also kann sich jetzt der Leser, der Leserin ein Bild machen, dass es eben kein feststehender Sachverhalt ist, sondern dass die Gegenseite sagt, das stimmt nicht oder das stellt das irgendwie anders dar. Das muss auch in den Text. Also Ausgewogenheit, dann eben die ausreichende Stellungnahme und dass die Stellungnahme im Text sich wiederfindet. Und ja, dann natürlich die, also das ist dann eben, das ist jetzt, kann man nicht unter so ein Schlagwort packen, aber dass eben die Dinge, die nicht feststehen, auch nicht als solche beschrieben werden.
Also wenn ihr euch unsicher seid bei etwas, dann wird es einfach entweder im Konjunktiv geschrieben oder wie meinst du das?
Ja, was nicht unsicher, aber Dinge, die wir nicht sicher wissen, also die nicht feststehen, die eben umstritten sind, also er bestreitet sie, wir haben aber Quellen dafür, dann eben natürlich sind die Dinge im Konjunktiv formuliert. Und eine zurückhaltende Art und Weise der Berichterstattung. Also
nicht draufhauen.
Nee, genau, nicht draufhauen, nicht überspitzen. Wir haben uns jetzt gerade bei dem Fall Gelbhaar extrem mit eigenen Bewertungen zurückgehalten. Also wir haben eigentlich die Frauen sprechen lassen, wir haben diesen ganzen Ablauf geschildert, wir haben uns sehr, sehr als Autorinnen sehr zurückgenommen und zum Beispiel gar nicht geschrieben, wie könnte man zum Beispiel vom, also das sind übergriffige Nachrichten. Wir haben gar nicht diese Nachrichten bewertet, sondern wir haben die Nachricht dann zitiert. Oder eben gesagt, die Frau empfindet das als übergriffig oder als unangemessen. Sodass klar ist, dass wir keine eigene Bewertung vornehmen.
Ihr habt ja auch so Beschreibungen und so weiter. Das ist ja alles relativ distanziert aufgeschrieben.
Genau.
Nichtsdestotrotz hat ja Gelbhaar trotzdem gegen euch geklagt. Er wollte, dass ihr 18 Passagen ändert oder rausnehmt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also eine Unterlassungsklage gegen euch. Dann hat aber jetzt Mitte April das Landgericht Hamburg 16 von 18 Vorwürfen Gelbhaars zurückgewiesen. Heißt, 2 Sachen musstet ihr ändern. Was genau war das?
Ich würde eigentlich lieber über die Sachen reden, die wir nicht ändern mussten, weil ich würde sagen, dass die wichtigen sind. Ich fange mal vorne an. Also nicht, dass ich das kleinreden will, aber genau, also er hat massiv versucht, die Frauen anzugreifen und die Äußerung der Frauen. Also diese 18 Anträge, die er gestellt hat, auf Unterlassung sind, beziehen sich, ich glaube, in 90% eben auf Äußerung der Frauen. Er hat auch versucht, die Glaubwürdigkeit der Frauen in dem Rechtsstreit massiv zu erschüttern mit Äußerungen, mit angeblichen Belegen und so weiter. Das heißt, es ging schon darum, diese Schilderungen sollten nicht mehr vorkommen. Dann hat er auch noch ein bisschen Randgeschehen angegriffen. Unter anderem hätten wir jetzt bestimmte Leute nicht zitieren dürfen und hätten uns das zu eigen gemacht, was auch also aus unserer Sicht nicht zutreffend war und auch aus Sicht des Landgerichts nicht zutreffend war. Und in zwei Punkten hat er recht bekommen. Da haben wir einmal tatsächlich, das sind eigentlich zwei redaktionelle Fehler, da haben wir, also er wollte eine Abstimmung verschieben und wir hatten geschrieben, er wollte sie verhindern. Er wollte sie aber an dem Tag verhindern. So, da fehlten quasi zwei Worte. Wir haben da jetzt draus gemacht, verschieben. Das haben wir aber auch schon nach. Die haben uns darauf hingewiesen und dann haben wir uns das nochmal angeschaut und hatten wir das schon geändert. Also das ist eigentlich ein Punkt, der schon seit Wochen geändert war. Und das zweite war, da ging es um die Schilderung einer Frau, die im Dezember bereits Kontakt mit der Ombudsstelle hatte, aber keine Meldung gemacht hat. Und wir hatten geschrieben, dass sie dann sich im Januar doch noch entscheidet, eine Meldung bei der Ombudsstelle zu machen. Aus unserer Sicht korrekt formuliert, weil der Kontakt vorher eben nicht eine Meldung war. Aber da hat das Landgericht gesagt, weil sie das eben auch eidesstattlich versichert, dass sie im Dezember schon Kontakt hatte. Das ja auch, gehört ja auch zur Vollständigkeit. Wir hätten schreiben müssen, sie hat sich im Dezember schon bei der Ombudsstelle gemeldet.
Also im Sinne von, dass sie nicht auf den Zug aufgesprungen ist, sondern, oder wie ist das gemeint?
Nee, das ist einfach nur ein zeitlicher Ablauf, den wir sozusagen aus Sicht von Herrn Gelper und aus Sicht des Landgerichts falsch dargestellt haben. Wo das jetzt genau ihn, also was das jetzt für ihn genau ändert in der Aussage der Frau, ist uns nicht so ganz klar. Aber also wenn das Landgericht sagt, dass das präziser wäre, wenn wir da Dezember schreiben, jetzt haben wir das geändert. Also das war jetzt für uns dann in dem Sinne nicht so dramatisch. Wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass sie alle eidesstattlichen Versicherungen als ausführlich in der Darstellung gewürdigt haben und damit eben auch als glaubwürdig.
Also das heißt, da vor Gericht haben die eidesstattlichen Versicherungen dann jetzt für euch dann quasi das Plus gebracht?
Naja, nicht das Plus, sondern sie waren halt notwendig, damit wir unsere Recherche belegen können, genau.
Wir haben ja schon mal auch unabhängig von dem Podcast über dieses Thema gesprochen. Und da meintest du, dass euch bei dem Schreiben oder bei der Recherche eigentlich schon klar war, dass gegen diesen Text, der dann kommen wird, Klage eingereicht wird. Also ihr habt damit gerechnet. Wie bereitet man sich denn auf sowas vor?
Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir unterschiedlich recherchieren, wenn wir wissen, dass geklagt wird oder wenn wir nicht damit rechnen, weil man es sowieso nie genau sagen kann. Am Ende, es gibt sozusagen Felder, auf denen eher geklagt wird und Felder, auf denen das Gegenüber vielleicht auch gar nicht klagen kann. Oder es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie klagen, vielleicht weil sie im Ausland sind oder wie auch immer. Und grundsätzlich kann man sagen, MeToo-Berichterstattung, obwohl ich jetzt diesen Fall gar nicht als MeToo bezeichnen will, deswegen da vielleicht nochmal der Unterschied, also nochmal das an der Stelle nochmal deutlich zu machen. Aber MeToo-Berichterstattung ist ein Gebiet, auf dem sehr, sehr häufig geklagt wird, beziehungsweise wo man eigentlich damit rechnen muss, dass sich derjenige, gegen den sich die Vorwürfe richten, gerichtlich dagegen wehrt. Und deswegen sind wir da eben insbesondere auf dieses nochmal stärker eben auf diese eidesstattlichen Versicherungen angewiesen und dass die eben auch präzise sind und ausführlich und irgendwie glaubhaft und so weiter. Wir verbringen damit sehr, sehr viel Zeit, eben diese Belege vorzubereiten. Das würden wir aber auch ohnehin tun. Also auch wenn nicht geklagt wird, müssen wir ja sicher sein, dass wir alle Überprüfungen gemacht haben, die wir machen können. Und dann ist es so, dass wir jetzt schon in dieser Lage das Gefühl hatten, Stefan Gelper ist tatsächlich Opfer von falschen Verdächtigungen geworden. Und da haben Kollegen von uns einfach gravierende Fehler gemacht. Und ich finde, das hat nochmal so ein bisschen stärker verpflichtet, nochmal
genauer hinzusehen.
Noch genauer hinzuschauen. Ich soll jetzt nicht sagen, dass wir es vorher nicht getan hätten. Aber deswegen haben wir uns tatsächlich mit dem Text auch beim Schreiben nochmal sehr viel schwerer getan oder haben das Gefühl gehabt, wir müssen nochmal präziser sein und jeden Satz nochmal überprüfen. Und haben uns auch so viel Platz genommen, also auch eben einfach auch so eine ausführliche Darstellung zu machen und immer wieder nochmal geschaut, haben wir hier eigene Wertungen drin, lassen wir uns leiten jetzt von irgendwelchen eigenen Überzeugungen und haben das ganz, ganz stark versucht, nochmal zurückzudrehen. Das war eh nicht im Entwurf drin, aber wirklich darauf zu achten, dass wir wirklich einfach nur den Ablauf schildern, so wie er sich uns darstellt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass der andere nicht klagt, vielleicht ein bisschen weniger sorgfältig machen würde. Aber ehrlich gesagt, es hilft total, dass wir eben schon einige Berichte aus diesem Bereich hatten und dass wir einige Gerichtsverfahren schon aus diesem Bereich hatten, weil man natürlich auch so ein bisschen lernt, was sind so die heiklen Punkte, also worauf achten auch die Gerichte besonders.
Ich stelle mir das trotzdem so wahnsinnig lähmend vor, also im Schreibfluss, wenn ich irgendwie beim Schreiben die ganze Zeit denke, das könnte mir anders ausgelegt werden, als ich es eigentlich schreibe, das könnte vor Gericht irgendwie negativ ausgelegt werden. Wie kann ich das umgehen?
Ich habe es gar nicht so als lähmend empfunden, sondern eher, dass wir uns tatsächlich Zeit gelassen haben. Wir haben dann auch nochmal viele Kolleginnen und Kollegen lesen lassen. Also wir haben jetzt tatsächlich, das machen wir jetzt nicht immer so, dass wir, also meistens gucken Leute aus dem Ressort nochmal auf den Text oder so, aber wir haben jetzt tatsächlich auch unterschiedliche Leute aus dem Haus gefragt, nochmal drauf zu schauen. Das war eher so, dass wir das Gefühl hatten, okay, wir ziehen nochmal so eine Sicherheitslinie ein. Wie wirkt das auf Menschen, die jetzt auch von unserer Recherche gar nicht so viel mitbekommen haben und die vielleicht auch nicht täglich mit eben Verdachtsberichterstattung arbeiten? Und das war eher total interessant, was da eben für Feedback kommt. Und klar, also natürlich hätte man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch mehr Deutlichkeit als Leserin gewünscht und irgendwie sozusagen eine klarere Einordnung. Ist das jetzt irgendwie übergriffig oder ist das nicht übergriffig? Also in welche Kategorie fällt das jetzt? Das ist vielleicht so ein bisschen das, was, ja, wo ich drüber nachdenke. Und auf der anderen Seite finde ich es ganz wichtig. Also wir müssen unseren Leserinnen und Lesern ja eigentlich gar nicht sagen, wie sie das einzuordnen haben, sondern wir lassen die Frauen sprechen. Wir lassen sozusagen, wir haben diese Chronik, die den Ablauf schildert. Und jetzt können sich Leute wirklich einfach selber ein Bild machen.
Von Journalismus wünschen sich viele Menschen ja eben diese Einordnung.
Ja, aber ich finde jetzt gerade bei den Fällen hatten wir das Gefühl, wenn man jetzt kommt mit so einer klaren Kategorisierung, ja, weil manche dieser Fälle kann man vielleicht auch lesen als, ja, also wenn das jetzt schon MeToo ist, dann sind wir hier alle verloren, ja, so. Und ich glaube, diese Leute verlierst du. Du gewinnst sie aber zurück, indem du einfach ihnen schilderst, wie die Frauen das empfunden haben. Und ich glaube, dann können die sich immer noch, also können die am Ende sagen, ja, aber nee, ist ja auch alles nicht so schlimm aus meiner Sicht. Oder sie können eben empathisch reagieren und sagen, ja, das verstehe ich. Das war echt eine schlimme Situation für die 19-jährige Praktikantin, die da irgendwie im Fokus seiner Aufmerksamkeit stand. Mich hätte das damals auch überfordert oder wie auch immer, ohne dass da so ein Label draufgepackt wird.
Wie war denn das Feedback von den LeserInnen?
Ich glaube, in dieser aufgeheizten Debatte hätten sich einige jetzt aus der Berliner Bubble vielleicht einen deutlicheren Text gewünscht. Sozusagen, dann hat die SZ irgendwie das erledigt, was die Grünen nicht geschafft haben mit ihrer gescheiterten Aufklärung. Ja, also irgendwie so ist, also hat er jetzt zu Unrecht sein Mandat verloren oder hat das jetzt zu Recht verloren? Das wollten wir jetzt wissen. So. Wir machen jetzt auch nicht den Job der Grünen. Ja, also das müssen die schon selber machen, da zu einer Wertung zu kommen. Und das war uns eben auch ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, glaube ich, entfaltet der Text seine Stärke, weil er eben so zurückgenommen ist, weil man sich selber ein Bild machen muss, weil man nicht irgendwie vorgeschrieben bekommt, was man jetzt dazu denken soll.
Also muss man ja grundsätzlich einfach sensibel auch sein bei solchen Themen.
Ja, und ich glaube, es ist wichtig, auch immer wieder anzuerkennen, die Frauen, die in solchen Fällen mit uns sprechen, dass die sich natürlich in eine extrem vulnerable Situation begeben. Und das war ja eben auch, warum die Recherche so lange gedauert hat, dass es mitten im Wahlkampf war, dass es ganz klares Signal gab eigentlich innerhalb der Partei. Jetzt, dass explizit ausgesprochen wurde, wissen wir nicht, aber jetzt mal alle Füße stillhalten. Ja, sind ja alles Parteimitglieder, mit denen wir gesprochen haben. Also sie hat jetzt nicht das Gefühl, sie sind jetzt irgendwie ermutigt worden von der Partei, ihre Geschichten öffentlich zu machen, haben sich aber eben dafür entschieden, weil sie gesehen haben, dass parteiintern die Aufklärung überhaupt nicht vorangeht. Und gleichzeitig hatten sie alle im Kopf, okay, Stefan Gelber hat angekündigt, alle zu verklagen, die irgendwie den Mund aufmachen. So, das hat er eben auch nicht so explizit formuliert, muss man auch dazu sagen. Also es gibt solche Äußerungen nicht, aber implizit ist das bei vielen angekommen. Naja, jetzt im Nachhinein kann man sagen, der Antrag gegen uns, das Verfügungsverfahren gegen uns, zeigt das eben auch. Er ist massiv gegen die Frauen darin vorgegangen, in die Äußerung der Frauen. Das heißt, die hatten natürlich das hat sehr viel Mut gekostet, ja, mit uns zu sprechen. Und das, finde ich, muss man auch immer wieder würdigen, dass die sich auf einen langen Prozess mit uns einlassen, immer wieder nachfragen, immer wieder mal treffen, Wir bitten Sie, ganze Chatverläufe uns gegenüber offen zu legen. Das ist ja auch, kann auch unangenehm sein, ja. Also, dass jemand, wie wir dann in so, in diesen persönlichen Begegnungen auch rumstochert, auch unangenehme Fragen stellt. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass das Landgericht Hamburg eben zu dieser Entscheidung auch gekommen ist und eben auch die Aussagen der Frauen da gewürdigt hat. Jetzt muss ich sagen, heute, wir reden jetzt ja am 2. Mai miteinander, ich weiß nicht, wann ihr publiziert, aber heute ist uns bekannt geworden, dass er in Beschwerde gegen diesen Beschluss gegangen ist. Also das heißt, es geht jetzt auch weiter.
Ah, okay.
Geht jetzt zum Oberlandesgericht und das wird sich jetzt diesen Beschluss des Landgerichts nochmal anschauen, dann zu einer Entscheidung kommen und dann kann es sein, dass er natürlich nochmal weitere rechtliche Schritte auch macht.
Also das ist noch lange nicht vorbei.
Nee, das ist noch nicht vorbei. Mhm.
Lena, du schreibst ja oft über Themen wie Machtmissbrauch oder auch MeToo. Warum ist dir das denn so wichtig?
Ich habe eigentlich eine ganz unterschiedliche Palette. Also das ist eine Facette meiner Arbeit. Genau, aber es ist eine Facette, die jetzt immer wichtiger geworden ist. Es hat ja in Deutschland ein bisschen gebraucht, bis MeToo-Berichterstattung auch hier angekommen ist. Nachdem das in den USA ja eine regelrechte Welle genommen hat nach Weinstein. Und ich finde es wichtig, auch über solche Fälle zu berichten, die vielleicht nicht ganz so eindeutig sind oder die sich auf so einem eher vielleicht alltäglichen Level auch abspielen, weil es eben so alltäglich ist. Und ich glaube, dass sich sehr viele, die diesen Text gelesen haben, die mit den Grünen und mit Gelb halt gar nichts am Hut haben, aber sich darin auch wiedergefunden haben. Und es ist wichtig, eben Debatten anzustoßen über angemessenes Verhalten, das eben auch unterhalb der Strafrechtsgrenze liegt. Und die Frage des, wie wollen wir miteinander umgehen und welche Macht hat jemand und wie, in welcher Position ist jemand auch dann eben entsprechend zu reagieren oder nicht zu reagieren. Solche Begegnungen, insbesondere wenn sie im beruflichen Kontext stattfinden, können ja ein ganzes Berufsleben auch prägen von jungen Frauen. Und wir sind ja auch auf Frauen gestoßen, die aufgrund dieses Verhaltens überlegt haben, die Partei zu verlassen oder halt sich nicht weiter politisch zu engagieren. Und das sind ein bisschen die versteckten Kosten von einem solchen mutmaßlichen Verhalten, das ziemlich alltäglich ist. Und das finde ich wichtig zu beschreiben.
Du meinst mit versteckten Kosten, dass damit ganze Leben beeinflusst werden?
Ja, beeinflusst werden können, genau. Hm. Also sich berufliche Verläufe ändern, Leute hinschmeißen, weil sie sagen, das wollen sie nicht, sehen aber auch keine Möglichkeit, damit umzugehen. Aber da sprechen wir jetzt eben über diese mutmaßlichen Grenzverletzungen, die wir in diesem Text beschrieben haben.
Ich würde sagen, kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Die ist ganz einfach. Ich würde drei Sätze anfangen und du beendest sie.
Komm zum Punkt.
Wenn es um die Causa Gelbhaar geht, kann ich nicht mehr hören,
dass der RBB ihm sein Direktmandat gekostet hat. Das ist nämlich das ist im zeitlichen Ablauf, ist jetzt wirklich nur ein kleines Detail, aber der RBB hat unglaubliche Fehler gemacht und diese Berichterstattung ist zum Haare raufen, ja. Aber die Neuwahl seines Direktmandats oder die Neuabstimmung über das Direktmandat im Kreisverband Pankow ist vor der RBB-Berichterstattung angesetzt worden. Die mag unter dem Eindruck der RBB-Berichterstattung dann stattgefunden haben am 8. Januar, aber das ist im zeitlichen Ablauf ziemlich klar, dass das schon vorher entschieden wurde, darüber neu abstimmen zu lassen.
Mein Job kann ich nicht machen ohne.
Ohne mein Team.
Zum
Schreiben brauche ich Ruhe und das Gefühl, ich habe es verstanden. Also ich habe keine blinden Flecken mehr, sondern ich habe den guten Überblick und kenne die Details und kann mich jetzt hinsetzen und in Ruhe schreiben.
Das heißt, du musst wirklich so lange recherchieren, bis du am Ende wirklich alles weißt, was es darüber zu wissen gibt.
In einer idealen Welt ist das so, in der Realität muss ich leider manchmal mit blinden Flecken leben, aber ja.
Damit wäre es das dann auch schon gewesen heute mit unserer Folge Reporter Insights. Wir haben mit Lena Kampf gesprochen, Investigativjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Wir haben heute gelernt, dass man bei einer investigativen Recherche am besten so viele Quellen wie möglich sammelt, dass man mit Menschen spricht, die mit Menschen zu tun hatten, die wiederum mit Menschen zu tun hatten, dass man sich am besten distanziert und sehr zurückhaltend mit dieser Recherche beschäftigt und Stimmen zu Wort kommen lässt, die den Betroffenen vielleicht auch entlastet. Danke, Lena, auf jeden Fall, dass du heute bei uns warst.
Sehr gerne.
Und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart bei Reporter Insights. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast. Das hilft uns, gehört zu werden. Wenn ihr Lob oder Kritik habt oder wollt, dass wir über ein bestimmtes Thema sprechen, dann schreibt uns doch einfach. Das könnt ihr über Instagram machen. Dort heißen wir @reportageschule. Ich heiße Joanna Rettich und ihr hört in 2 Wochen wieder von uns. Dann hört ihr die süße Stimme von unserem lieben Tom. Bis dahin, tschüssili.
Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.